HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wegen des Warnstreiks des Bodenpersonals bei der Lufthansa hat die Fluggesellschaft für den Mittwoch nahezu alle Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen. Danach soll der Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder anlaufen. Hintergrund ist ein Tarifstreit für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Die Gewerkschaft Verdi fordert 9,5% mehr Geld. Mit dem Warnstreik von Mittwoch früh bis Donnerstag früh soll der Druck vor den Verhandlungen in der kommenden Woche erhöht werden. Doch Chaos und Unverständnis unter den Urlaubern herrscht schon einen Tag vor dem Streik am Dienstag.
Elke und Klaus-Jürgen wollten eigentlich ganz in Ruhe in Urlaub fliegen. Der Streik hat ihnen die Ruhe genommen.
Sehr schnell mussten wir umbuchen. Ja, und dann war Hektik angesagt.
Ja, alle stehen liegen lassen zu Hause und sind fort.
Und wir müssten über 100 Kilometer fahren, bis wir hierher kamen.
100 Kilometer von Alsfeld nach Frankfurt. Elke ärgert sich vor allem über die Lufthansa, die die Beschäftigten in ihren Augen zu schlecht bezahlt.
Nach der Corona-Pause nicht. Die haben so gejammert, sie haben keine Gäste und es ist alles runtergefahren und jetzt geht's wieder und dann streiken sie.
Allerdings gehen die Meinungen über den Streik weit auseinander. Eine andere Frau versucht gerade ihren Flug noch irgendwie umzubuchen, um zurück nach Großbritannien zu kommen. Sie hält nichts von dem Streik.
Absolut nichts. Ich habe meinen ganzen Plan jetzt umschmeißen müssen. Ist totales Chaos. Und ich weiß es immer noch nicht, ob ich nach Hause komme.
Die Lufthansa musste in den letzten Wochen schon rund 6.000 Flüge streichen, um das System zu stabilisieren. Jetzt kommt noch der Streik dazu. Auch Marvin Rischinski von der Gewerkschaft Verdi weiß, dass sie in der angespannten Situation mit dem Streik den Passagieren viel zumuten.
Wir haben natürlich vollstes Verständnis für die Passagiere, die jetzt verärgert sind. Aber nicht nur die Passagiere sind verärgert, auch die Beschäftigten sind verärgert. In der Krise wurde zu viel Personal abgebaut bei der Lufthansa und die Beschäftigten seit Wochen überlastet und belastet sind. Und jetzt brauchst du wieder Investitionen ins Personal, damit der Luftverkehr von morgen aber wieder läuft.
Erst einmal läuft aber fast gar nichts mehr bei der Lufthansa. Bis zum Streikende am Donnerstag früh um 6 Uhr hat die Lufthansa an den beiden Drehkreuzen in Frankfurt und München über 1.000 Flüge gestrichen. Fast alle geplanten. Michael Niggemann, Personalvorstand der Lufthansa, sagt, das Unternehmen habe ein Angebot vorgelegt, das besonders die Beschäftigten mit niedrigen Einkommen berücksichtige.
Ein Warnstreik der über 130.000 Passagiere, das ist eine Dimension von einer Großstadt wie Offenburg, Offenbach oder eben auch Würzburg betrifft, hätte es doch dafür nicht gebraucht. Aus meiner Sicht ist das völlig unverhältnismäßig und nicht mehr Warnstreik zu nennen.
Naturgemäß bewertet die Gewerkschaft das Angebot der Lufthansa ganz anders. Sie fordert für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden angesichts der hohen Inflation 9,5% mehr Geld. Das Angebot der Lufthansa laufe auf einen Reallohnverlust hinaus, sagt Marvin Rischinski.
Und der zweite Knackpunkt ist, dass Lufthansa Tarifsteigerungen vom Unternehmensergebnis abhängig machen möchte. Und da sagen wir ganz klar, auch die Tankstelle, auch der Vermieter fragt nicht danach, ob es der Lufthansa gut geht bei den Beschäftigten, sondern die sagen, du musst deine Miete bezahlen, das ist die Erhöhung, jetzt muss das gezahlt werden.
Viele der über 130.000 betroffenen Passagiere dürften nicht umgebucht werden können. Nach dem Streik wollen Verdi und die Lufthansa in der kommenden Woche wieder miteinander reden. Davon dürfte abhängen, ob weitere Streiks folgen.
Von Mittwoch früh bis Donnerstag früh bestreikt Verdi die Lufthansa. Das Unternehmen hat vorsorglich fast alle Flüge gecancelt. Über 600 allein in Frankfurt. Lars Hofmann hat für uns berichtet. Wir bleiben beim Thema Verkehr. Mit der Frage, kommt mein Bus pünktlich und wie voll ist er? Das können Pendler in Gießen in Zukunft genau verfolgen. In der Stadt startet nämlich ein Modellprojekt des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV. Und wenn alles gut geht, darf sich auch bald der Rest von Hessen darauf freuen. Arne Bartram.
An der Haltestelle rumstehen und mit vielen anderen ungeduldig auf den Bus warten. Eigentlich sollte der laut Plan schon längst da sein, aber keiner weiß, wann er wirklich kommt. Das wird es in Gießen so in Zukunft nicht mehr geben, wenn alles gut läuft. Denn die Busse in der Stadt sind jetzt mit Sensoren ausgestattet, die Daten in Echtzeit liefern. Jens Schmidt von den Stadtwerken Gießen.
Ja, wenn das erstmal richtig implementiert ist, können Sie auf Ihrer App gucken und sagen, wo genau ist der Bus? Nicht, wo ist der laut Fahrplan, sondern wo ist er wirklich in Realtime? Ist da eine Baustelle gewesen, die ihn verzögert hat, die ihn umgeleitet hat? Sie wissen dann ganz genau, wo ist der Bus und wie viele Leute sind da drin, ist der voll, lohnt es sich zu warten oder gar nicht erst einzusteigen, weil er einfach schon überfüllt ist.
Das Ganze funktioniert mit der normalen App des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV. Die Daten sollen im Laufe des Tages oder spätestens morgen freigeschaltet werden. Denn bisher wird bei den Bussen im RMV-Gebiet immer nur geschätzt, wie voll sie sind. Die Echtzeitdaten in Gießen sind ein Modellprojekt in Sachen Digitalisierung und noch mehr Kundenzufriedenheit, sagt André Kawai aus der Geschäftsführung des RMV.
Dass Kunden sich auf die Reisekette, die sie geplant haben, verlassen können und wenn nicht, dass sie dann abweichend die beste Information bekommen, die zur Verfügung steht.
Die Idee für das Projekt kommt von den Stadtwerken Gießen. Die dachten sich, der Nahverkehr muss digitaler werden, so wie der Rest unseres Alltags, wie zum Beispiel bei der Post. Jens Schmidt.
Wenn ich heutzutage ersehen kann, wann und wo mein Paket ankommt und das nicht nur ungefähr am Nachmittag, sondern um 13.38 Uhr, dann ist das doch bei Bussen noch viel interessanter, genau zu wissen, wann der Bus kommt und nicht nur den Fahrplan zu kennen.
Das Gießener Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert, denn ein Bus mit digitalen Sensoren auszustatten ist natürlich nicht umsonst, das kostet mehrere tausend Euro. Momentan können noch nicht alle Gießener Busse anzeigen, wie viele Fahrgäste gerade in ihnen sind. Es werden aber auch andere Daten einberechnet, zum Beispiel, ob gerade eine Veranstaltung mit vielen Besuchern in der Nähe stattfindet. Für die Zukunft soll die Datenlage immer genauer werden.
Objekte wären halt interessant. Rollatoren, Fahrräder, alles solche Dinge extra zu zählen. Das ist technisch möglich. Mal gucken, ob wir uns dahin entwickeln.
Bis es die Echtzeitdaten auch in anderen Städten gibt, wird es noch eine Weile dauern. Einen konkreten Zeitplan gibt es dafür noch nicht, meint André Kawai aus der Geschäftsführung des RMV.
Weil wir die Erkenntnisse aus Gießen natürlich alle auswerten müssen und auch wollen und weil natürlich die Erkenntnisse eines Stadtverkehrs nicht vollständig übertragbar sind, vor allem nicht auf den Ballungsraum und vor allem auch nicht auf die Schiene.
Der Rest von Hessen muss also erstmal weiter warten, bis der Bus auftaucht, während die Gießener entspannt die Infos vorab abrufen können.
Live verfolgen, wo der Bus gerade ist und wie voll er ist, das geht in Gießen, denn der RMV startet ein Modellprojekt. Reporter Arne Bartram hat uns das Projekt erklärt. Auch heute sprechen wir über das Thema Hitze, denn Temperaturen deutlich über 30 Grad sind momentan keine Seltenheit. Das ist für viele Menschen belastend im Alltag. Vor allem aber Menschen ohne Zuhause, die sind der Hitze schutzlos ausgeliefert, und zwar den ganzen Tag lang. Hilfsorganisationen haben deswegen gerade besonders viel zu tun. HR-Info-Reporterin Sandra Winzer hat die Diakonie im Frankfurter Bahnhofsviertel besucht und sie bei ihrer Arbeit begleitet.
Jugendliche auf Fahrrädern, Banker beim Mittagessen und in der Parallelstraße Drogengeschäfte. Reges Treiben im Frankfurter Bahnhofsviertel. Eine Frau mit kurzen Haaren liegt unter einem Baum auf dem Boden, zusammengerollt. Sie schläft. Katrin Wilhelm geht langsam hin, legt lautlos eine Wasserflasche und Gummibärchen hin.
Die Leute haben dann eine Flasche und können entweder sich das Pfand holen und davon sich nochmal ein Brötchen kaufen oder aber sie können diese Flasche wieder auffüllen und sie haben ein Gefäß zum Trinken.
Ein obdachloser Mann mit grauen Haaren auf der anderen Straßenseite schaut überrascht, als auch er ein Wasser bekommt, beinahe skeptisch. Das kennt Katrin Wilhelm. Sie leitet das Diakoniezentrum Weser 5 in Frankfurt und hat viel Erfahrung in der Straßensozialarbeit. Viele Menschen ohne Obdach seien skeptisch. In dem Trolley, den Katrin Wilhelm neben sich herzieht, liegen Flaschen mit Wasser und Apfelschorle, Sonnencreme, Süßigkeiten, feuchte Tücher. Das braucht man auch, weiß ihre Kollegin Bettina Bonnet, denn
die Leute sind schon Lebensgefahr, ja? Ist so. Die Leute, die wir aufsuchen, sind ja Einzelgänger oft. Kommen auch psychische Erkrankungen noch dazu, dann sitzen die in der prallen Sonne und bleiben auch da sitzen. Haben da ihre Platte oder haben eine gute Stelle, wo sie Geld einnehmen und dann gehen die nicht weg. Es gibt viele, die haben auch einen verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus, ja? Die sind nachts unterwegs und schlafen tagsüber, legen sich morgens im Schatten und nach ein paar Stunden liegen sie in der prallen Sonne. Ist neben Extremwetterlagen, das bei Obdachlosen schwierig ist.
Immerhin, im Frankfurter Raum zählen zu Obdachlosen 400 bis 600 Menschen. Die offiziellen Zahlen schwanken. Viele von ihnen tragen mehrere Schichten Kleidung, manchmal eine Mütze oder dicke Schuhe. Sie können oder wollen all das nicht ablegen. Auch deswegen ist die Arbeit der Diakonie an heißen Tagen intensiver. Katrin Wilhelm.
Dahingehend, dass wir Rundgänge machen, Wasser verteilen, schauen, dass Menschen nicht direkt in der Sonne liegen, schauen, ob Leute hilflos sind und dahingehend dann im Zweifel auch einen Rettungswagen rufen, auch fragen, was Menschen brauchen, wenn sie draußen sind.
Manche brauchen Zucker, andere einen Schluck Wasser. oder ein T-Shirt, etwa weil sie nur einen Pulli tragen, der bei 39 Grad tödlich sein kann. Aufsuchender Dienst nennt das Team der Sozialarbeit solche Rundgänge. Sie kommen im Alltag obendrauf. Und wer kann helfen? Im Prinzip jeder, sagt Katrin Wilhelm. Bürgerinnen und Bürger können immer anrufen, wenn ihnen etwas auffällt. Und eine Sache, die sei immer gut, einfach ein bisschen mehr Proviant als sonst einpacken.
Morgens, wenn Sie aus dem Haus gehen, eine zweite Flasche Wasser einpacken oder eine zweite Banane einpacken und die weitergeben. Das ist eine ganz kleine Sache und das ist sehr, sehr hilfreich für Menschen, die draußen sind.
Das Team des Diakoniezentrums Weser 5 im Frankfurter Bahnhofsviertel bringt Obdachlosen an heißen Tagen zum Beispiel Wasser vorbei und schaut, dass Menschen in der Hitze nicht sterben. Reporterin Sandra Winzer hat uns darüber berichtet. In Nürnberg, da startet die Biofach. Das ist die größte Fachmesse für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik. Ja, und in den letzten beiden Corona-Jahren hat die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln extrem zugenommen. Doch dann kam der Ukraine-Krieg und es kamen Energiekostensteigerungen und Zukunftsängste. Die Folge? Auch die Hessen sparen wieder und das vor allem an Lebensmitteln. Wie geht es da den hessischen Biolandwirten? HR-Inforeporter Rainer Janke hat nachgefragt.
Der Biohof Groß in Homberg-Mühlhausen im Schwalm-Eder-Kreis gehört zu den Pionieren des Biolandbaus. Seit mehr als 30 Jahren ist hier alles Bio und vor allem seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln direkt aus dem hofeigenen Dorfladen. Doch derzeit stoppt der Boom. Es wird weniger gekauft, sagt Geschäftsführer Florian Werle.
Das merken wir hier im Laden, aber besonders auf dem Markt, dass die Kundschaft, die schon vorher nicht ganz so regelmäßig gekommen ist, die mal ein paar Kleinigkeiten sich hier gekauft hat, dass die jetzt eher überlegen, nehme ich den Weg auf mich, kann ich es mir zurzeit vielleicht noch leisten oder nehme ich es gerade, wo ich woanders einkaufen bin, da gerade mit.
Fest Konstante sind nach wie vor die Stammkunden, die im Dorfladen alles vom Biogetreide über Biogemüse, Biomarmelade bis hin zu Biofleisch bekommen.
Man kennt sich hier bei uns, wir kennen die Kundschaft, sie kommen teilweise seit über 20 Jahren und es ist einfach ein sehr persönliches Einkaufen und wir leben auch viel Transparenz.
Und darauf legen auch viele Kunden nach wie vor Wert, auch wenn sie genauer rechnen müssen, so wie Michael Stahlmann, der gerade mit einem vollen Einkaufskorb an der Ladenkasse steht.
Ich bin schon 20 Jahre oder länger hier Kunde und ist uns das einfach wert. Dafür trinke ich ein Bier weniger. Manche sagen, wir sind verrückt, aber es ist halt so und es ist eine Lebenseinstellung.
Doch viele hessische Biobauern haben nicht so viel Glück. Vor allem die Landwirte, die sich auf ein Bioprodukt spezialisiert haben, müssen nun den Gürtel deutlich enger schnallen. Götz Döring zum Beispiel aus Wabern verkauft Bio-Eier, doch die gehen derzeit überhaupt nicht.
Weil einfach die Leute nicht mehr bereit sind, für gute Lebensmittel gutes Geld auszugeben. Und das hat bei uns die Konsequenz gehabt, dass wir einen unserer mobilen Hühnerställe ausgeräumt haben und die Hühner geschlachtet haben. Die gibt es jetzt als Suppenhühner im Hofladen zu kaufen.
Letztendlich wird sich die Lage auf dem Markt der Bio-Lebensmittel aber wohl erst wieder verbessern, wenn die Hessen wieder mehr Geld in der Tasche haben. Bis dahin heißt es für viele Biobauern durchhalten, denn sonst befürchtet Werle Konsequenzen für den hessischen Biomarkt.
Wenn das längerfristig so bleibt, ist das eine Tendenz, wo auch dann Märkte oder kleine Läden wieder verschwinden können.
Die Leute in Hessen sparen und kaufen nicht mehr so viele Bio-Lebensmittel. Das ist nicht gut fürs Geschäft der Biolandwirte, wie Rainer Janke uns berichtet hat. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die können Sie übrigens auch anhören, und zwar in der ARD-Audiothek.